Domradio Podcast. Hören und sehen Sie Domradio wo und wann Sie wollen. Mit den Domradio Podcasts können Sie sich Ihr Programm selber zusammenstellen. Einfach im Internet unter domradio.de auf unser Podcast-Angebot klicken und die Lieblingssendung abonnieren. Domradio. Wo und wann Sie wollen.
Eine Weile lang Bio-Bananen kaufen, wenn das Baby klein ist, das machen viele Eltern. Aber Kinder kosten viel Geld, nicht nur für Biomöhrchen. Wer gibt da dauerhaft mehr Geld fürs Essen aus, nur weil Biolandwirtschaft unsere Böden, die Luft und die Bäume schont? Mal aufs Auto verzichten, wenn im Frühling der Tag verheißungsvoll in der Morgensonne glänzt, das ist ein Vergnügen. Aber trotz vier Kindern, für die eingekauft werden muss und den mühsamen Weg zur Arbeit immer, auch früh morgens, nachts und im strömenden Regen, mit Bus und Bahn fahren und trotzdem aus ökologischen Gründen auf ein Auto zu verzichten, dazu braucht es eine besondere Entschiedenheit. Manfred Losen, Journalist und vierfacher Familienvater, bringt diese Konsequenz seit Jahrzehnten auf. Er ist Vegetarier, hat kein Auto, fliegt nur, wenn es unbedingt sein muss, engagiert sich für Menschen, Tiere, Pflanzen in Not. Dieses Leben lehrt ihn, wie wenig er zu seinem Glück braucht. Und dass er sich die atemberaubende Schönheit der Natur nicht ohne einen Gott vorstellen kann. Herzlich willkommen, Manfred Losen. Herzlich willkommen alle, die eingeschaltet haben. Am Mikrofon Angela Krumpen. Heute zu Gast ist Manfred Losen. So weit sind wir schon gekommen, Manfred Losen. Unser Gast stellt sich immer selber vor. Deswegen bitte Alter.
52.
Beruf?
Redakteur, freier Redakteur.
Berufung.
Berufung. So leben, dass die weiteren Generationen auch vernünftig leben können.
Religion?
Evangelisch.
Wie gerne?
Wie gerne evangelisch? Mhm. Sehr gerne evangelisch, sogar relativ aktiv im Presbyterium in Porz.
Von meiner Mutter habe ich?
Viel Liebe erfahren und ja, ich glaube auch so Wärme, die mir sehr wichtig war, weil der Vater oft weg war.
Mein Vater hat mir
Logik gegeben, ganz viel Klarheit, dass ich durchs Leben komme.
Ja. Ein General als Familienvater ist, jenseits der Klischees?
Schön, schon, aber auch, ja, Disziplin war wichtig.
Dass ich in Bayern geboren bin, ist bis heute für mich
unheimlich wichtig, weil ich heute zweisprachig erzogen worden bin, auf der Straße bayerisch und zu Hause hochdeutsch.
In Ingolstadt war ich
nur 8 Jahre, aber sprachgebend sehr wichtig.
Zu einem Bayern-Spiel zu fahren bedeutet?
Kraft bekommen für die nächsten Monate, Jahre. Nein, es ist einfach ganz wichtig. Es gibt Situationen, es gibt Entscheidungen, die kommen aus dem Bauch und es gibt Entscheidungen, die kommen aus dem Kopf und das ist eine Bauchentscheidung. Seit 42 Jahren Mitglied dieses göttlichen, nein, dieses schönen Vereins.
Jetzt übertreiben ja, wir nicht, im Rheinland Bayern-Fan zu sein heißt?
Zu erkennen, dass Rheinländer doch sehr tolerant sein können.
Oh, bis ich die Mitgliedsnummer, das ist die letzte Frage zum FC Bayern, bis ich die Mitgliedsnummer Nummer 1 beim FC Bayern habe, wird es?
Befürchte ich noch 20 Jahre dauern.
Der Pfarrer in Porzwan hat mir gezeigt, damals, als ich klein
war. Ja, wie toll Menschen miteinander umgehen können, auch wenn da vielleicht ein Unterschied war, Distanz war, er halt als Pfarrer, ich als ganz kleiner Mensch in der Kirche. Wir waren zusammen, das war eine Einheit, das war einfach freundlich und nett.
Durch die Eltern meiner ersten Freundin bin ich
viel wärmer geworden, viel mehr aufs Gefühlsmäßige noch gekommen und habe gemerkt, wie schwer es sein kann, Geld zu verdienen und mit diesem Geld auch auszukommen.
Sportreporter wollte ich werden, um... Jetzt kommt nicht die Antwort, immer über den ersten Bayern zu berichten.
Der FC Bayern heißt ja gar nicht erster FC Bayern.
Okay, FC Bayern.
Nein, es ist so, dass ich Sportreporter werden wollte, weil einfach Sport für mich das Ein und Alles war, schon mit 5, 6, 7 Jahren. Und ja, Reporter bin ich geworden, aber nicht Sport.
Als ich meine erste Radioreportage gemacht habe, war das?
Bei Radio Köln, also richtige Reportage bei Radio Köln. Und das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und ich habe gemerkt, dass man sehr viel schneller sein kann als Zeitung und sehr viel, ja, einfach, es hat richtig Spaß gemacht und war ganz vorne.
Als die Zeitschrift Schrot und Korn verkauft werden sollte, haben wir
überlegt, ob wir als Mitarbeitende nicht die Zeitung kaufen wollen, also eine mitarbeitereigene Zeitung zu haben dann.
Spätestens als ich Redakteur bei Schrot und Korn wurde, waren mein Beruf und mein Hobby
eins.
Vater werden war?
Toll, ich war bei allen Vieren dabei.
Vater eines Kindes mit Down-Syndrom werden war?
Genauso toll.
In Island habe ich
gemerkt, wie wichtig Natur ist.
Immer wieder in den Blick zu nehmen, dass wir alle zu einer Welt gehören, geht für mich, wenn
ich einfach hier lebe. Schon beim Einkaufen gucke ich, dass der Kaffee eben so hergestellt wurde, dass die Menschen, die ihn hergestellt haben, auch vernünftig davon leben können. Das ist eine Welt.
Vegetarier sein heißt?
Für mich überhaupt keine Einschränkungen. Ich bin jetzt sogar seit ein paar Monaten vegan unterwegs, nicht 100%, aber es ist einfach, ja, man kann die Umwelt schützen und man hat überhaupt keine Einschränkungen, es schmeckt toll.
Ohne Auto, aber mit 4 Kindern leben heißt?
Den Menschen zu beweisen, dass es geht, zumindest in der Stadt wie Köln.
Das Wichtigste, was ich meinen Kindern mitgeben will, ist?
Offenheit gegenüber jedermann, dass sie vernünftig mit ihren Mitmenschen und ihrer Umwelt umgehen.
Auf das Argument, ach, was einer machen kann, das ist doch alles nur ein Tropfen auf den heißen Stein, sage ich.
Da gibt es diesen uralten Spruch, global denken, lokal handeln oder Millionen Menschen sagen, was kann ich alleine schon tun?
Wenn ich noch einen Tag zu leben hätte?
Würde ich genauso leben wie den gestrigen Tag.
Gott ist?
Wichtig.
All diese Themen jetzt in den nächsten 2 Stunden. Im Domradio die Sendung Menschen und unser Gast heute ist der Journalist Manfred Losen. Aber wegen seines Berufes habe ich ihn nicht eingeladen, sondern weil er etwas tut, wovon wir alle immer sagen, ja, ja, das wäre schön, aber das geht ja im Alltag nicht. Wie viele Menschen haben die Sehnsucht danach, anders zu leben, ohne Auto, wegen der Bäume, ohne Chemie im Essen, wegen des Krebses, mit mehr Zeit für die Kinder, mehr Lebensqualität für alle? Unsere üblichen Träume nach einer besseren Welt eben. Manfred Losen, Sie haben 4 Kinder, kein Auto, sind Presbyter, haben eine Schule gegründet, an der keines ihrer Kinder ist, ungefähr so viel Zeit mit den Kindern verbracht wie ihre Frau auch und ein reicher Erbe, der als Privatier durchs Leben stiefelt, sind sie auch nicht, sondern sie erwirtschaften das Geld für ihre Familie als Journalist. Bevor Sie mir jetzt antworten, ich kenne Sie ja schon ein bisschen, dass Sie ja auch Kompromisse machen müssen und auch nicht immer konsequent sein können, geschenkt, darüber reden wir auch, aber reden wir jetzt erstmal über diese Konsequenz, diese Entschiedenheit, anders zu leben. Wo kommt die denn her?
Das weiß ich gar nicht so ganz genau. Es hat angefangen, glaube ich, dass ich von meiner ehemaligen Freundin mit 17 zu Terre des Hommes geschleppt wurde. Da ist eine Kinderhilfsorganisation. Das hat mich total begeistert, dass man Menschen helfen kann, ohne unbedingt Geld zu sammeln, sondern auch politische Bildung hier zu machen, dass man hier den Leuten sagt, lebt ihr mal ein bisschen anders, wir machen fairen Handel, dann können die Kinder in Ostasien auch vernünftig leben. Das war der Anfang.
Okay, das war der Anfang, der inhaltliche Anfang. Aber wie vielen Menschen ist das passiert, dass sie mit 17, 18, 19 mit irgendwas davon in Kontakt kommen? Und wie viele Menschen leben dann so konsequent? Die Frage geht eigentlich dahin, wo kommt diese Entschiedenheit her?
Ich kann es wirklich nicht sagen. Es ist einfach so, dass ich meinem Gewissen gegenüber einfach versuche, möglichst vernünftig zu leben.
Hilft da die Disziplin, einen Bundeswehrgeneral als Vater gehabt zu haben? Egal, worauf man diese Disziplin anwendet, man kann sie ja auch darauf anwenden.
Vielleicht ist das sowas. Wenn man sich für was entschlossen hat, dann macht man das vielleicht, dann zieht man das durch. Wobei man das auch jeden Tag nochmal ein bisschen überdenkt. Also ich bin heute also auch anders als vor 20 Jahren, klar.
Naja, zum Glück. Also anders leben, ich glaube, das ist schön und ich glaube tatsächlich, dass das eine Sehnsucht in uns berührt, aber das ist ja auch anstrengend. Ich würde gerne ein bisschen darüber erfahren, wie das wirklich konkret geht. Also Sie wohnen jetzt nicht in der Innenstadt, da ist es da ja relativ leicht, irgendwie kurze Wege und so, aber Sie wohnen so, dass man das nicht direkt mit der Straßenbahn erreichen kann, sondern dann nochmal einen Bus nehmen muss und Sie müssen ja trotzdem für 6 Leute einkaufen.
Das ist in erster Linie mein Job. Meine Frau ist in erster Linie zu Hause und betreut auch die Kinder. Ich bin zwar auch viel zu Hause, aber einkaufen ist so in erster Linie meins. Wir haben einen wichtigen Teil unserer Einkäufe kommt tatsächlich geliefert, weil wir so eine Biokiste haben von einem Bioladen und die kommen einmal die Woche und bringen Sachen. Aber ansonsten haben wir halt Fahrradanhänger und 2 Fahrradtaschen sind immer an meinem Fahrrad. Und wenn ich eben in der Stadt bin, also wir wohnen in Porz, so 17 Kilometer raus aus der Innenstadt, wenn ich in Köln bin, dann bringe ich eben immer was mit.
Okay. Und wann war es so richtig, wo Sie gedacht haben, boah, jetzt ist irgendwie Schluss mit Alternativ und jetzt will ich auch ein Auto mit Kofferraum haben? Gab's das?
Ja, manchmal, wenn man ein Fest feiert und Wasserkisten, Bierkisten kaufen muss, holen muss.
Dann das, 5-mal fährt mit dem Fahrradanhänger.
Ja, und dann wird es dann auch ein bisschen sehr anstrengend. Da haben wir halt dann gedacht, komm, jetzt ab und zu können wir uns auch mal ein Auto nehmen. Dann haben wir eben Carsharing gemacht und das geht ganz gut.
Was sagen denn die Kinder dazu? Die müssen ja auch mit Rad und Bus und Bahn unterwegs sein und die 3 Großen sind ja schon im Partyalter.
Ja, aber der letzte Bus kommt am Wochenende, glaube ich, um 2 Uhr zu uns nach Hause zurück. Zwar nur noch stündlich, aber es geht. Ja, die würden sich, glaube ich, auch wünschen, wenn wir sie irgendwo abholen könnten oder irgendwo hinbringen könnten. Mhm. Ganz selten machen wir das eben auch mit so einem Carsharing, aber in der Regel können sie sich darauf gut einstellen und die kriegen das, glaube ich, auch ganz, ganz gut hin.
Gibt's was, das klingt alles relativ unprätentiös oder entspannt. Gibt's was, wo Ihnen das wehtut? Also wo es echtes Verzichten ist, wo man wie was, wenn man diätet, irgendwie was gerne essen möchte, aber es nicht tut?
Eigentlich nicht oder ganz selten. Also wenn wir aus dem Urlaub kommen und wirklich dick bepackt am Hauptbahnhof stehen und dann auch noch eine Stunde brauchen, bis wir dann zu Hause sind, da denken wir schon mal, ah, es wäre schon ganz schön, wenn wir jetzt innerhalb von einer halben Stunde zu Hause wären und nicht noch 3-mal umsteigen müssten. Aber das ist 2-mal im Jahr, also das kann man gut aushalten.
Ich weiß es nicht, aber ist das mit dem Verzichten nicht auch das Hauptargument all der Menschen, die sagen, ach, das könnte ich nicht so leben, die sich nicht vorstellen können, diese Unbequemlichkeiten in Kauf zu nehmen?
Man muss sich darauf einstellen, klar. Man muss wissen, dass man eben ein bisschen länger braucht, um in die Innenstadt zu kommen. Aber dafür fährt man eben auch nicht mit dem Auto zum Bäcker. Das machen bei uns im Ort, wir haben 3000 Einwohner und das sind irgendwie vielleicht 500 Meter oder vielleicht ein Kilometer für die, die am weitesten weg wohnen zum Bäcker. Da fahren ganz viele Leute zum Bäcker bei uns in der Siedlung. Und das ist doch ein Unding, kann doch nicht sein.
Als ich Sie gefragt habe, ob Sie in diese Sendung kommen, war eine Ihrer ersten Reaktionen, naja, ich bin ja auch nicht immer konsequent und ich muss ja auch meine Kompromisse machen. Was ist das denn, wo Sie sagen, da muss ich Kompromisse machen?
Ja, ganz konsequent geht schon nicht, weil ich an meinem Fahrrad Gummi dran habe und der kommt auch aus Entwicklungsländern und wird sehr wahrscheinlich nicht fair gehandelt, so als Beispiel. Also es gibt einfach Sachen, oder ich arbeite natürlich mit dem Computer und man kriegt keinen Computer mehr, der nicht in China gemacht ist und womöglich Kinderarbeit mit drin ist. Bei Kleidung kann ich da noch drauf Einfluss nehmen, da kaufe ich eben die Sachen, die nicht in China hergestellt wurden oder die nicht von Kindern gemacht wurden, Bangladesch oder so. Aber es gibt eben Produkte, ein normales Kabel, da ist immer PVC drin. Da kommt man einfach nicht drum rum. Einige Sachen sind einfach, muss man hinnehmen.
Sie führen ein sehr alternatives Leben, aber Sie kommen jetzt nicht gerade aus einer alternativen Familie.
Stimmt.
Aber in diese Herkunftsfamilie würde ich gerne mit Ihnen nach den Nachrichten schauen. Willkommen in der Sendung Menschen im Domradio. Heute zu Gast ist der Journalist Manfred Losen, der in Ingolstadt geboren ist. Das ist deswegen wichtig, weil es gibt einen Kollegen, der hier arbeitet, der sagt immer, es gibt ein paar Dinge im Leben, die kann man sich nicht aussuchen. Das sind die Eltern, das ist die Religion und das ist der Fußballverein. weil den bekommt man mit der Geburt mitgeliefert. Wenn das bei irgendeinem Menschen, den ich kenne, stimmt, dann bei Ihnen, denn Sie sind Bayern-Fan bis heute. Und was für einer? Wie oft fahren Sie zu einem Spiel?
Es geht eigentlich, ich sag mal, in der Saison 12, 14 Spiele.
Oh, das war nicht so oft. Nö. Also mindestens einmal im Monat.
So im Schnitt, aber in der Regel gegen Ende der Saison häufiger.
Okay. Sie sind ganz stolz auf Ihre Mitgliedschaftsnummer. Die ist nämlich welche?
Wenn ich jetzt, könnte es sein, dass ich sie sogar falsch sage. 764, glaube ich, ist es.
Und das wird jedes Jahr irgendwie neu zugewiesen?
Ja, immer am 1.7. guckt der FC Bayern, welche Mitglieder er hat. Und der am längsten Mitglied ist die Nummer 1. Und der gerade eingetreten ist, ist die Nummer 150.000. So etwa sind wir jetzt, glaube ich. Und
wir
beim FC Bayern. Ja, ich zahle jetzt seit 42 Jahren Teile der Gehälter des FC Bayern.
Super.
Also, nämlich 60 Euro im Jahr.
Also ich finde das ja erstaunlich. Also wir kommen gleich dazu, warum Sie so oft umgezogen sind als Kind. Unter anderem eben auch ins Rheinland. Und da verbringen Sie eben auch Ihr Erwachsenenleben. Hier wird das ja nicht so gern gehört, das mit dem Bayern-Fan. Ist das schwer auszuhalten, leicht auszuhalten?
Nee, es geht eigentlich ganz gut. Natürlich wird gefrotzelt, aber Qualität setzt sich durch und die Leute sagen dann doch, ist schon in Ordnung.
Qualität setzt sich durch. Ich glaube, wir müssen jetzt schnell zu Ihrer Kindheit, damit ich hier nicht irgendwie anfange, was zu sagen, die ja nicht nur aus Fußball bestand. Ihr Vater war unter anderem kommandierender General der Luftflotte, Generalleutnant Bruno Losen. Väter in hohen Ämtern bei der Bundeswehr. Das heißt für die Familien immer umziehen. Und zwar oft umziehen. Für Sie hieß es das auch. Da war Köln bei, da war Kleve bei. Was war da noch bei?
In erster Linie sich immer wieder auf neue Menschen einstellen. Also ich habe auch selber Fußball gespielt, neue Fußballvereine, neue Klassen. Da ist das aber relativ schnell gegangen durch Fußball und Schule, dass man einfach zu Menschen schnell Kontakt gefunden hat. Und ich glaube, das hat auch geholfen bei der Berufswahl letztlich, weil als Journalist muss man einfach auch viel mit Menschen umgehen und mit denen reden.
Ihr Vater war nicht nur bei der Bundeswehr, sondern er war früher auch bei der Wehrmacht, dann ein paar Jahre Winzer und dann wieder Bundeswehr. Als Sie so wach wurden und angefangen haben, selber zu denken, war es die große Zeit, in der genau diese Dinge diskutiert wurden, also gerade die Kontinuität von Wehrmacht zu Bundeswehr zum Beispiel. War das in Ihrer Familie ein Thema?
Wir haben da relativ wenig drüber gesprochen, eigentlich gar nicht drüber gesprochen. Man wusste natürlich, ich weiß natürlich, er ist mit Notabitur, also er ist Jahrgang 22, mit Notabitur dann eben sofort zur Wehrmacht gegangen worden mit 17, 18 Jahren, ist dann relativ schnell beim Mittelmeer abgeschossen worden und war dann in kanadischer oder in englischer Kriegsgefangenschaft in Kanada. Das war eigentlich ein bisschen Thema, aber nie so intensiv.
Also Sie haben noch ältere Geschwister, für die das waren eigentlich die klassischen 68er vom Alter her. Sie sind eigentlich ein bisschen zu jung dafür. Sie haben darüber geredet, sagen Sie. Sie haben selber ja, es kommt gleich noch, eine sehr aktive Zeit in allem, was alternativ ist, auch natürlich in der Friedensbewegung. Da sprechen wir noch drüber. Aber Sie sind trotzdem selbst zur Bundeswehr gegangen.
Ja, für mich war es wichtig, also ich bin jetzt nicht wegen Deutschland zur Bundeswehr gegangen, sondern für die Demokratie. Also für mich war es wirklich damals mit 18 und vielleicht sogar heute noch ein bisschen wichtig, dass diese Staatsform, die wir in Deutschland haben, zu bewahren ist. Und im Notfall, habe ich mir damals gesagt, würde ich das wohl auch mit der Waffe in der Hand tun, wie man das damals so gesagt hat. Und ich hätte wahrscheinlich so jetzt so vom Intellekt her auch verweigern können und da hätte ich aber ganz vielen Leuten, die wirklich pazifistisch waren, vielleicht diesen Platz weggenommen, weil es gab einfach nur die Möglichkeit, eine gewisse Anzahl von Menschen konnten nur verweigern pro Jahrgang.
Was nennen Sie denn jetzt wirklich pazifistisch?
Ja, ich habe mich damals nicht wirklich als pazifistisch erkannt, weil ich eben im Notfall auch eine Waffe genommen hätte und in den Krieg gezogen wäre.
Weil es diese Option in Ihrem Kopf gab. Für die Demokratie würde ich alles tun,
so,
auch das.
Genau.
Okay, weil Sie einfach das sehr radikal gedacht haben.
Ja.
Und dann gedacht haben, okay, dann bin ich nicht wirklich pazifistisch.
Richtig.
Verstehe. Lehrer lehren auch gerne in ihrer Freizeit, ausführlich gerne auch. Pfarrer predigen gerne und generell sagt man nach, dass sie auch zu Hause Disziplin erwarten. Sie haben im Fragebogen schon gesagt, ja, bei uns zu Hause gab es auch Disziplin. Wie viel von diesem Klischee stimmt denn für Ihre Kindheit oder wie sehr hat Sie das geprägt?
Disziplin war schon wichtig, aber es war nicht so, dass Vaters Meinung politisch oder wie auch immer gesellschaftlich vorgegeben war, auch für die Kinder. Das nicht unbedingt. Also es war gar kein Problem, als ich mit, wie alt war ich denn, 18 Jahren in die SPD eingetreten bin. Das war kein Problem, das war erlaubt, sage ich mal. Da wurde drüber geredet und solange das demokratisch war, war das in Ordnung.
Okay, also es gab einfach eine tiefe demokratische Tradition.
Ja.
Wichtig waren neben ihren Eltern auch die Eltern ihrer ersten großen Liebe. Darüber haben wir auch schon im Fragebogen, das haben wir schon gestreift. Damals wohnten sie in Köln und als es wieder ans Umziehen ging, sind sie nicht mit umgezogen, sondern zu dieser Familie gegangen und ihre Familie ist weitergezogen und sie haben dann in Köln Abitur gemacht. Das war für ihre Eltern auch okay?
Ja, es war also kurz nach dem Abitur, dass mein Vater nochmal versetzt wurde nach Heidelberg. Und ich bin dann in Köln geblieben, um zu studieren und habe dann da eben bei diesen Eltern meiner Freundin oder mit der Freundin auch bei den Eltern gewohnt. Und das war eben ein Werkzeugmacher, der einfach gucken musste, wie er mit seinem Geld auskommt und auch richtig belesen, ganz viel Tucholsky, ganz viel Kästner, ganz viel schlaue Sachen gelesen, die ich damals noch gar nicht gelesen hatte eigentlich und durch ihn bin ich daran geführt worden. Und das war so ein richtiger, linker, netter, toller, kölscher Typ.
Und zu dem linken Typen gehörte, dass die Familie sehr aktiv, politisch sehr aktiv war. Also sie waren mit dabei im Hofgarten, als es gegen den NATO-Doppelbeschluss gab und vieles andere. Also sie haben dadurch, also verstehe ich das richtig, dass sie durch diese Familie auch das politische Engagement auf der Straße mitbekommen haben?
Ja, dadurch wurde es auf jeden Fall intensiviert. Also durch meine Freundin bin ich da zu Terre des Hommes gekommen und dann haben wir eine Weltarbeit oder dritte Weltarbeit hieß das damals noch gemacht und Friedensbewegung und dann kam immer mehr dazu und sind da richtig auf die Straße gegangen für auch, ja.
Dieses immer mehr ist auch immer wichtig geblieben. Sie haben nach der Bundeswehr studiert, lange studiert und so lange studiert, weil dieses immer mehr genauso wichtig war. Darüber reden wir gleich. Manfred Losen, der Journalist Manfred Losen, heute unser Gast in dieser Sendung Menschen. Manfred Losen, das Ziel war immer Journalismus. Und deswegen haben Sie auch viele Praktika gemacht, zum Beispiel beim Kölner Stadtanzeiger. Und da gab es ein 10-Minuten-Tür- und Angelflurgespräch mit dem Chefredakteur. Und dieses Gespräch hat dem Ziel eine vorläufige Richtung gegeben. Was war denn das für ein Gespräch?
Mein Vater hat das, glaube ich, irgendwie möglich gemacht, hat gesagt, reden Sie mal mit dem, wie der Journalist werden kann. Und dann sagte mir der einfach, studieren Sie irgendwas, was ist egal, meinetwegen Zahnmedizin, abgeschlossenes Studium brauchen Sie für ein Volontariat. Und dann können Sie ein Volontariat auch bei uns machen. Und dann habe ich eben studiert.
Das heißt, das hat einfach, also das haben Sie so ernst genommen, dass Sie gesagt haben, okay, dann mache ich das. Und das wäre es denn auch, wären Sie sonst auch auf die Idee gekommen zu studieren?
Wenn der gesagt hätte, fangen Sie sofort bei uns ein Volontariat an, glaube ich, hätte ich auch gesagt, gehe ich sofort hin. Aber ansonsten wollte ich dann schon auch studieren und dann habe ich mir eben wirklich die Fächer ausgesucht, die mir so am nächsten lagen. Das waren Philosophie, Deutsch und Politik.
Wissenschaften, genau. Das heißt, die Ihnen am nächsten lagen, wo Sie selber am meisten drüber herausfinden wollten, über die Themen.
Ja, die mir einfach liegen, die mir wichtig waren, die mich bewegt haben, ja.
Sie haben ziemlich lange studiert, also für heutige Studentenohren sind ja 10 Jahre eine unfassbar lange Zeit. Ja,
19 Semester hört sich noch toller an.
Aber nicht, weil Sie jetzt einfach nur gebummelt haben, sondern, das haben wir eben ja schon angedeutet, weil es, weiß Gott, nicht nur um Politik, Wissenschaften, Germanistik und Philosophie ging, sondern um dieses, das wurde dann immer mehr, haben Sie es immer gesagt. Also was ich von diesem immer mehr weiß, ist, dass Sie einen Weltladen gegründet haben, in der Bezirksvertretung Politik gemacht haben, in der Friedens- und Anti-Atomkraftbewegung alles dafür gegeben haben, dass der NATO-Doppelbeschuss nicht umgesetzt wurde und dass die Atommeiler vom Netz kommen. Ist das so ungefähr?
Ja, das kommt der Wahrheit ziemlich nah. Ja.
Also ich meine, einen Laden gründen, Politik machen, das klingt ja alles schon nach mehr als Halbzeitjob.
Ja, da waren natürlich viele andere Leute mit dabei, die das mit mir gemacht haben. Aber da hat man schon seine Zeit für gebraucht. Und deswegen, ja, ich will nicht sagen, dass ich das Studium habe schleifen lassen, Aber da hat man eben einfach abends, jeden zweiten Abend irgendwelche Veranstaltungen gehabt und irgendwelche Treffen gehabt, um irgendwas vorzubereiten. Da war noch Volkszählungsboykott und ich weiß nicht, was noch alles dazu war. Dabei.
Ich habe extra ein paar Sachen weggelassen.
Ja, ja, also das sind einfach so ein paar Sachen gewesen, die einem wichtig waren und da hat man vielleicht sogar zu viel, aber weiß ich nicht, letztlich ist es ja ganz gut ausgegangen.
Also das muss ja einfach so wichtig gewesen sein. Also ich mache ja nur Dinge so lange parallel, wenn sie ungefähr gleich wichtig sind. Also das Studium war wichtig, das sollte zu dem Ziel führen, Journalist werden zu können, aber all diese anderen Dinge, die waren eben auch wichtig. Ich habe sie bei Ihnen zu Hause besucht für das Vorgespräch und da hing ein uraltes Foto an der Wand, was sie auf einem Schwarz-Weiß-Bild auf einer Demo zeigt, wo sie mit ihrer heutigen Frau zusammen ein Transparent tragen. Und ich meine, da stünde drauf, eine andere Welt ist möglich.
Ja, so ein bisschen. Ich glaube, wenn viele kleine Menschen an vielen kleinen Orten viele kleine Dinge tun, können sie das Gesicht der Welt verändern. Sowas steht drauf, glaube ich.
Ja, und ich dachte, das ist das Bild zu diesen 10 Jahren. Also sie haben einfach versucht, viele kleine Dinge zu tun und trotzdem sich zu bilden und ihr Ziel nicht aus dem Auge zu verlieren.
Ja, das ist wahr.
Wie ging das denn zusammen? Ich meine, von irgendwas muss man ja 19 Semester lang leben.
Ja, nebenbei habe ich sogar noch ein bisschen im Café gejobbt. Klar haben meine Eltern mich auch unterstützt und es war alles nicht so teuer, weil ich eben auch noch bei den Eltern meiner Freundin gewohnt habe damals. Da haben wir nur so ein bisschen Essensgeld abgegeben. Das war vergleichsweise billig alles, unser Leben. Und wir hatten auch keinen hohen Lebensstandard. Das ist, glaube ich, auch fast so geblieben bis heute.
Warum war die Politik von Anfang an mit dabei?
Weil ich gemerkt habe, dass man vor Ort auch was ändern muss. Dass man, also ich war in der Bezirksvertretung in Porz und da konnte man einfach, meinetwegen auch nur Straßennamen oder wo eine Straße gebaut wird und keine Straße gebaut wird, so mitentscheiden. Das war mir schon auch wichtig, dass man wirklich vor Ort auch direkt was machen kann.
Warum der eine Weltladen? Also warum, ich meine, sich dafür einsetzen, heißt noch nicht, dass man selbst einen Laden gründet.
Terre des Hommes war zuerst diese Kinderhilfsorganisation und dann haben wir aus einem ehemaligen Dritte Weltladen, den gab es damals in Porz-Kremberghofen, und Terre des Hommes gewissermaßen so ein eine Weltladen in Porz-Mitte aufgemacht, dank der katholischen Kirche, die haben uns da kostenlosen Raum zur Verfügung gestellt. Und das war einfach eine Möglichkeit, fairen Handel zu treiben und das war mir immer schon wichtig.
Und dieses, die Dinge nicht nur darüber berichten oder sich damit beschäftigen, sondern tun, das ist dieses, was einfach, wo ich gefragt habe, diese Entschiedenheit, die es über Jahrzehnte gibt.
Ja, das ist einfach wichtig, meinetwegen auch ein bisschen so als Vorbild, aber in erster Linie für mich, für mein Gewissen, was tun und dabei sich gut fühlen.
Journalismus war immer das Ziel, das haben Sie erreicht. Darüber sprechen wir in der zweiten Stunde und vorher hören wir einen Text, den Sie uns für heute mitgebracht haben.
Schon gehört? Vergangenes Jahr wurde in Vorbereitung des UN-Weltgipfels in Südafrika eine weltweite Umfrage durchgeführt. Die einzige Frage war: Geben Sie bitte Ihre ehrliche Meinung ab über Lösungen für den Mangel an Nahrung im Rest der Welt. Die Umfrage war ein großer Reinfall. In Afrika wussten sie nicht, was Nahrung bedeutet. In Osteuropa wussten sie nicht, was ehrlich bedeutet. In Westeuropa wussten sie nicht, was Mangel bedeutet. In China wussten sie nicht, was Meinung bedeutet. Im Mittleren Osten wussten sie nicht, was Lösungen bedeutet. In Südamerika wussten sie nicht, was Bitte bedeutet. Und in den USA wussten sie nicht, was Rest der Welt bedeutet. Leider weiß ich nicht, wo das herkommt. Die Quelle ist unbekannt, aber ich finde es großartig.
Am Mikrofon Angela Krumpen und zu Gast im Studio ist der Journalist Manfred Losen, der, Herr Losen, den bösesten Text in 13 Jahren Sendung mitgebracht hat. Unglaublich.
Voller Vorurteile, ich gebe es zu.
Voll, aber sowas von. Und Sie haben gesagt, Sie finden es großartig. Jetzt muss ich erstmal sagen, Sie haben Politik studiert, Germanistik studiert. Sie haben das ein oder andere gelesen. Sie sind Presbyter. Also es gäbe, glaube ich, den ein oder anderen netteren Text, den man hätte mitbringen können. Also jetzt ernsthaft gefragt, was macht dieser Text, dass Sie sagen, ja, den wollte ich mitbringen, wenn ich über mein spirituelles Leben nachdenke?
Ja, es ist einfach, wir sind voller Vorurteile, das ist definitiv so, aber die Menschen sind leider auch ein bisschen so. In Amerika weiß man tatsächlich nicht, wo Deutschland liegt oder ganz viele Amerikaner wissen das nicht. Und das ist natürlich jetzt auch so die Pointe des Ganzen, dass die Amis zum Schluss stehen.
Also, okay, es wird jetzt nicht besser. Es wird nicht weniger nett, wenn wir drüber reden. Ich frage nochmal, also das ist ja, dieser Text bringt natürlich eines unserer größten Probleme auf den Punkt, dass es einen kleinen Teil der Menschheit gibt, der zu viel zum Essen hat und den weitaus größeren Teil, der hungert, der auf jeden Fall zu wenig hat oder sogar hungert oder sogar verhungert. Natürlich bringt das eines unserer größten Probleme auf den Punkt. Und es, naja, also es bringt es so auf den Punkt, dass man denkt, naja, also besser wird es nicht werden.
Ich habe da auch keine endgültige Lösung für, natürlich, aber ich glaube, dass eben sich die UNO oder sich die Weltbevölkerung zusammentun muss und sich da vernünftige Lösungen ausdenken muss. Und da müssen wir einfach von unserem hohen Ross runter, von unserem Lebensstandard, den wir hier haben, ohne, wir würden ja nicht verhungern, wenn wir für einen Kaffee mal fürs Pfund 2 Euro oder 3 Euro mehr bezahlen würden. Das wäre ja wirklich keine Einschränkung für uns eigentlich, dann trinken wir immer ein bisschen weniger Kaffee meinetwegen. Also wir könnten hier was verändern und den Menschen in der Welt ging es besser.
Das bezieht sich ja nicht nur auf den Kaffee. Also die Verstrickungen in der globalen Welt sind ja viel, viel, viel vielfältiger.
Als Beispiel,
also ja, aber das ist ja, das wird schnell auf den Kaffee reduziert oder auf den Orangensaft oder auf das Coltan in den Handys, wo wirklich Blut vom Bürgerkrieg im Kongo dran klebt. Also spätestens seit der Fabrik in Bangladesch, seitdem die explodiert ist, wissen wir alle, wie viel Blut an unserer Kleidung klebt. Also das ist ja, man kann das nicht auf den Kaffee reduzieren, man sollte das auch nicht, finde ich. Trotzdem ist es so, ist das denn das die Frage, die Sie am meisten umtreibt, dass Sie uns diese Geschichte mitbringen?
Ich glaube ja, Gerechtigkeit in der Welt treibt mich am meisten um und da muss am meisten dran getan werden. Wenn alle Menschen so leben würden, dass sie an die anderen denken, was du nicht willst, was man dir tut, das fügt auch keinem anderen zu, letztlich Bergpredigt, dann ist alles gut.
Unser Gast heute ist der Journalist Manfred Losen, der irgendwie immer davon ausgegangen ist, dass er auch Journalist werden wird. Das ist, kann man tun, man muss aber dann nicht unbedingt in dem Beruf landen, Manfred Losen. Bei Ihnen ging das aber so. Also es ist ja einer von den Berufen, was ganz, ganz viele Menschen werden. Und es ist noch lange nicht gesagt, dass man damit dann auch sein Geld verdient oder seine 4 Kinder ernähren kann. Bei Ihnen ging das so? Wie denn?
Ich habe dann nach dem Studium mich beworben bei, ich glaube 50, waren es 49, glaube ich, Zeitungen um Volontariat, weil mir ja damals der Chefredakteur vom Stadtanzeiger gesagt hat, studieren Sie was und dann bewerben Sie sich um Volontariat. Aber nach 19 Semestern waren den Menschen dann doch, dieser Bewerber dann doch zu alt. Habe ich auch ein bisschen eingesehen. Und dann gab es damals die Möglichkeit, in einem privaten Institut sich zum Rundfunkredakteur ausbilden zu lassen. Das hat damals, Gott sei Dank, auch noch das Arbeitsamt, damals hieß das wirklich noch so, bezahlt. Und das hat sich auch wirklich bezahlt gemacht, denn seitdem habe ich kein Geld mehr bekommen von irgendwelchen öffentlichen Stellen, keine Arbeitslosenunterstützung oder so. Seitdem kann ich mich auch davon ernähren.
Also das war sozusagen eine Art öffentliches Volontariat. Das war eine, also ein Volontariat ist eine Ausbildung in einer Redaktion oder einem Sender und das war eine Ausbildung zum Rundfunkredakteur an einer privaten Schule.
Ein Jahr in einer privaten Schule und dann noch 3 Monate Praktikum. Das habe ich bei Radio Leverkusen und Radio Köln gemacht. Und dann hat mich Radio Köln auch direkt übernommen als fester Redakteur.
Und das war etwas nach dem Sendestart, aber Sie haben erzählt, dass als Radio Köln auf Sendung ging, Sie extra zur Domplatte gekommen sind, weil Sie sowas Besonderes fanden, dass eine Stadt ein eigenes Radio bekommt.
Das fand ich tatsächlich toll und habe die erste Stunde bis heute auch noch auf einer Kassette und höre mir die ab und zu auch mal ab und zu an. Es war sehr lustig, dass im strömenden Regen Uwe Spörl da stand und die Weltgesellschaft begrüßt hat. Das fand ich irgendwie schön. Und später habe ich ihn eben auch selber kennengelernt, war er mein Chef. Das war irgendwie sehr nett.
Nun hatten Sie sich ja erstmal bei Zeitungen beworben. Wie ist denn dann das Radio daraus geworden?
In erster Linie, weil die Zeitungen mich nicht genommen haben. Ich glaube, die 50. Bewerbung habe ich dann an dieses IFM geschrieben nach Bruchsal, die eben zum Rundfunkredakteur ausgebildet haben. Da ich aber auch auch so Fußballreporter eben werden wollte, und das war eben damals auch so als Kind schon, das hatte eben immer auch mit Sprechen zu tun und der Fußball war immer wichtig und da hat mich dann dieses Rundfunkdasein doch sehr angesprochen. Zumal dann eben auch das Ziel war, immer schnell zu sein, immer vor der Zeitung zu sein, immer aktuell zu sein. Und das hat auch wirklich gut geklappt.
So einen sportlichen Ehrgeiz getriggert.
Ja, so ein bisschen auch.
Also ich habe jetzt immer gesagt, das war ihr Ziel von klein an und sie haben das die ganzen Jahre über verfolgt, zusammen mit den anderen Zielen, die sie hatten und haben, nämlich diese Welt ja besser zu machen. Ich glaube, bei ihnen kann man das wirklich so sagen. Und dann ist das ja sowas wie ein Traum. Wenn man dann in seinem Traumberuf angekommen ist, dann nach ja ungefähr 4-5 Jahren zu sagen, gebe ich jetzt wieder auf, während zwei Kinder da sind und das dritte unterwegs ist, finde ich schwierig. Haben sie aber gemacht. Warum?
Da war mir einfach wichtig, morgens noch in den Spiegel gucken zu können.
Also, was ist passiert?
Damals war es einfach so bei Radio Köln, dass es sehr hierarchisch war, dass oben jemand bestimmt hat und alle anderen mussten das tun. Da wurde unser Können, unser Wissen, unsere Erfahrung überhaupt nicht abgefragt von den Mitarbeitenden. Da hat man einfach ganz oben entschieden und die Entscheidungen waren nicht in meinem Sinn. Da wurde weniger Wort gemacht, mehr Spiele, mehr Gewinnspiele, mehr Musik, mehr Werbung. Das war alles nicht so mal meins und da habe ich gesagt, das willst du nicht mehr mitmachen und habe gekündigt, ohne was zu haben, was anderes zu haben. Bin dann irgendwie vom Arbeitsamt 3 Monate, glaube ich, ist man dann gesperrt, hat man auch kein Geld bekommen. Aber
was hat denn Ihre Frau gesagt? Ich meine, die war mit dem dritten Kind schwanger und Sie schmeißen Ihre feste Stelle als Radioredakteur oder geben die auf? Sie haben sie nicht hingeschmissen, Sie haben sie aufgegeben aufgrund von Ihren Überzeugungen.
Sie hat es mitgetragen, wie überhaupt das alles nur funktioniert, wenn die Familie, wenn die Frau, wenn die Kinder das mittragen. Also in erster Linie natürlich die Frau, die Kinder waren damals noch sehr klein. Und wenn die sagt, wenn du nicht glücklich bist, wenn das nicht gut funktioniert, dann hat das alles keinen Sinn, mach das lieber mit. Die hat mir auch zugeraten und mach das nicht mehr mit, mach was anderes, was Vernünftiges. Und ich hatte irgendwie auch das Selbstbewusstsein, dass ich was finde und dass ich das hinkriege, die Familie zu ernähren, auch ohne diese Festanstellung.
Also Sie haben tatsächlich keine schlaflosen Nächte oder Nächte mit Albträumen gehabt über diese Entscheidung?
Nee, wirklich nicht. Das hat wirklich ganz gut funktioniert, weil ich ganz sicher war, als Freier mit Ideen, Themen anzubieten bei öffentlich-rechtlichen Sendern, habe ich dann auch einige Sachen angeboten und auch losgeschlagen, verkauft bekommen. Da kam das erste Geld dann rein und das funktionierte eigentlich ganz gut.
Okay. Das muss ja, Sie haben jetzt gerade Selbstbewusstsein gesagt, hat das auch mit Vertrauen zu tun?
Ja, Vertrauen in sich selber, aber auch Vertrauen, dass da vielleicht jemand was fügt, dass das funktioniert. Ja, ich glaube schon.
Es hat funktioniert, zum Beispiel mit einem Job beim WDR und einem in Süddeutschland. Da verrate ich aber gleich erst, was das ist. Wenn wir mit dem Journalisten Manfred Losen an einem Dienstag reden können, live, dann ist das was Besonderes. Wie sehen denn Ihre Dienstage normalerweise aus, Manfred Losen?
Normalerweise stehe ich um 3 auf, fahre um 3:30 mit dem Fahrrad nach Siegburg, weil es da noch keine S-Bahn gibt. Und dann fährt er um 4:30 der Intercity Express nach Aschaffenburg.
Super, ganz toll, jeden Dienstag. Wie müde sind Sie denn normalerweise?
Das geht eigentlich, weil ich wirklich dann auch um 8:30 abends schlafe. Um 9 spätestens, dann habe ich meine 6 Stunden Schlaf, das ist ganz okay.
Okay, und dann fahren Sie, Sie sind dann wann an Ihrem Schreibtisch?
Vor 7.
Sie sind vor 7.
7:15 sitze ich an meinem Schreibtisch und habe dann noch 2 Stunden Zeit, bis die Kollegen kommen in der Regel oder so 1,5-2 Stunden Zeit und kann nur ein bisschen was schon arbeiten und dann haben wir Redaktionskonferenzen und Sitzungen, weil es bei so einer Monatszeitung auch relativ viel zu besprechen gibt. Deswegen bin ich einmal die Woche eben dann auch vor Ort.
Sind Ihre Kollegen, haben die sich nicht die Augen gerieben und haben gesagt, mein Gott, er hat den weitesten Weg, ist aber 2 Stunden vor uns da und war mal Bayer, ist total renitenter Bayer im Rheinland, aber kommt jetzt wieder nach Bayern gefahren. Also ich meine.
Ja, da bin ich jetzt allerdings nicht so der Exot wie hier, weil das eben der Bio-Verlag ist. Und die sind da vergleichsweise ökig auch drauf, aber ja, die wundern sich schon ein bisschen. Aber ich mache es auch nur einmal die Woche. Ja,
nur einmal die Woche, wie lange jetzt schon? Fast 10 Jahre? Länger?
Länger, ja, 13 Jahre.
13 Jahre, okay. Noch nie dienstagsabends geflucht, um 8:30 ist man noch nie nachts um 3 geflucht, um aufzustehen. Also dann montagsabends fluchen, dienstags in der Früh um 3
nee, aufstehen. Da bin ich also eher der frühe Vogel. Ich bin eh so ein, also meine Frau sagt immer, ich leide an seniler Bettflucht. Also normalerweise stehe ich natürlich nicht um 3 auf, aber so um 6 aufstehen ist eigentlich kein Problem. Und Nee, fluche ich eigentlich nicht. Ich fluche manchmal, wenn ich abends montags noch einen Termin habe. Also ab und zu gibt es da Schulkonferenzen in der Schule oder so. Dann kann ich halt erst um 11 im Bett sein und dann wird es hart, wenn es nur 4 Stunden Schlaf sind. Das ist wenig.
Was ist das Geheimnis hier? Auch wieder die Dinge einfach so nehmen, wie sie sind und sagen, okay, sich drauf. Also Sie haben eben gesagt, auf diese Unbequemlichkeiten muss man sich eben einstellen. Ist das das Geheimnis dahinter, das über 13 Jahre so zu machen? Weil einmal die Woche, finde ich, ist relativ viel. Einmal im Monat fände ich jetzt anders, aber einmal die Woche?
Ja, also ich weiß, was ich davon habe, dass ich eben diesen einen langen Arbeitstag habe. Und die Vorteile an den 6 anderen Tagen, wo ich eben dann viel zu Hause sein kann, viel bei den Kindern sein kann, bei meiner Frau sein kann, das bringt mir einfach sehr viel.
Also das war es eine von den beiden Säulen, auf denen Ihr freiberufliches Leben besteht. Also wir haben ja eben gesagt, Sie hatten diesen, Sie waren sozusagen in Ihrem Traum gelandet, hatten eine feste Stelle als Radioredakteur. Das ist was Kostbares. Sie haben das drangegeben, weil Sie mit der Art, wie der Sender dann inhaltlich geführt wurde, überhaupt nicht einverstanden waren. Mhm. Und dann haben Sie gesagt, ich habe einfach gedacht, das klappt. Also das eine ist dieser Redakteursjob in Süddeutschland, der in einem, das ist in einem Magazin, das heißt Schrot und Korn, was mittlerweile den Mitarbeitern gehört und wo sie einfach ihre Themen zum Beruf gemacht haben.
Ja.
Das kann man, glaube ich, einfach so sagen.
Meine Ernährung letztlich und so ein bisschen Hobby zum Beruf gemacht, ja.
Und das andere ist ein Job beim WDR.
Richtig, da bin ich bei der WDR-Lokalzeit, mache da die Nachrichten, drehe kleine Nachrichtenfilmchen und mache das aber auch nur 5-mal im Monat.
Wenn man das jetzt so mit Journalisten oder mit Karriereaugen angucken möchte, könnte man ja sagen, mein Gott, so Filmchen kann man ja mal drehen mit 25, wenn man gerade einsteigen will, aber das macht man ein Jahr und dann empfiehlt man sich für was anderes und macht weiter. Also das sind jetzt beides keine Karrierejobs.
Stimmt. Aber Karriere wollte ich nie machen und will ich auch nicht machen, weil das hieß ja, dass ich ganz viel arbeiten müsste. Und ich will gar nicht so viel arbeiten. Ich will so viel arbeiten, dass das Geld gut reicht, dass ich gut mit meiner Familie leben kann und ansonsten eben viel Zeit habe für meine Frau, für meine Kinder, für meine Hobbys, für mein Engagement. Da brauche ich nicht so viel Geld und dann bin ich lieber zufrieden und arbeite nicht so viel.
Also Karriere, das klingt halt jetzt so abwertend, als wären das irgendwelche verrückten Menschen, die nur fürs Geld arbeiten. Karriere heißt ja auch, dass ich die Themen machen kann, die ich machen möchte. Das können Sie bei Schrot und Korn, aber Nachrichtenfilmchen aus der Lokalzeit beim WDR, könnte ich jetzt respektierlich sagen, passt halt gut zu einem Studenten oder so und muss nicht unbedingt diese vielen Jahre bleiben. Also zur Karriere gehört hier auch, dass ich andere Möglichkeiten habe, dass ich andere Produktionsbedingungen habe, dass ich mal einen großen Film machen kann, dass ich mal nach Chile reisen kann, weil ich eine tolle Frau kenne und darüber einen Film machen will und so weiter. Also diese Option heißt ja auch, auf viele Sachen zu verzichten.
Ja, das wollte ich tatsächlich nicht, weil mir da einfach Familie und zu Hause wichtiger ist. Und da will ich, ob man es Karriere nennt oder eben neue, tolle Sachen auftun, über die man berichten könnte, das war mir jetzt nicht so wichtig.
Ja, das eine, ich frage deswegen danach, weil das eine, das sieht dieses Karriere so negativ an. Das ist so ein Wort, was negativ aufgeladen ist und was es einfach abwertet, aber das ist ja, es geht ja auch um ganz viel spannende Arbeit und da sagen Sie, das andere war mir immer wichtiger.
Ja, da ist mir wirklich Familie wichtiger, statt vieler Arbeit, wenn man so will. Ich glaube, dass ich einfach mit dem, was ich tue, für mich sehr zufrieden sein kann und mehr will ich nicht.
Das Leben hatte, so wie Sie es sich gewählt haben und geschneidert haben, viele Überraschungen im Gepäck. Eine Überraschung war Ihr 4. Kind, der Tobias. Und über Tobias möchte ich gleich gerne nach den Nachrichten mit Ihnen weitersprechen. Die Sendung Menschen und heute zu Gast ist Manfred Losen. Vor den Nachrichten habe ich gesagt, Ihr 4. Kind, der Tobias, hatte eine Überraschung für Sie im Gepäck. Was war denn das?
Er hat das Down-Syndrom.
Ich war überrascht, wie wenig Sie das überrascht hat.
Ja, wir haben, also meine Frau und ich haben vor dem ersten Kind schon drüber nachgedacht, dass das natürlich immer sein kann, dass wir auch mal ein Kind bekommen könnten, was nicht so der Norm entspricht. Und wir waren uns immer einig, dass wir das Kind, egal wie es aussieht, egal was es hat, immer haben wollen und lieben werden. Und deswegen war das für uns jetzt auch keine großartige, es war überhaupt kein Problem und überhaupt keine Überraschung letztlich.
Also manchmal hat man das Gefühl, dass Menschen sich schwere Situationen schönreden. So. Und was ich von vielen Eltern kenne, die sich auf etwas einstellen müssen, was man sich so für sein Kind nicht wünschen würde, dann tun die das schon fast immer, irgendwann, irgendwie, aber gehen vorher durch so ein Tal der Tränen, weil sie sich irgendwie eine andere Zukunft für ihr Kind zum Beispiel gewünscht hätten. Das sind auch nicht immer nur doofe Eltern, die sich in ihren Kindern verwirklichen wollen, sondern die wirklich tief empfinden, dass das Kind Leid zu tragen hat und dass sie dem lieber hätten, wie jede Mutter, jeder Vater möchte, dass sein Kind nicht leidet. Und das kann ich bei ihnen gar nicht feststellen. Also so, dass es irgendwie ein Prozess war, dieses Kind anzunehmen oder dass es einen Teil der Tränen gegeben hätte oder mal, dass sie, ja, also ist das so? Ist das ein Eindruck oder ist das wirklich so?
Nein, Tobias leidet auch nicht. Ganz viele Leute sagen ja, Tobias leidet an Down-Syndrom. Er leidet überhaupt nicht. Es ist einfach so, dass Tobias langsamer lernt und seit er, alle Menschen wünschen sich ja auch immer gesunde Kinder. Mhm. Und seit er seine Herz-OP hatte, die hatte er so mit 1,5 Jahren, da ist er ein gesundes Kind für uns. Okay, er hat da so ein Chromosom mehr, aber das ist einfach ein Kind, was ein bisschen langsamer lernt, was ein bisschen langsamer unterwegs ist, aber so glücklich und so zufrieden und so liebevoll. Und wir ihm gegenüber und er uns gegenüber und wir zoffen uns auch und wir zanken uns auch, wie mit allen anderen Kindern auch. Aber es ist einfach unseres und er gehört zu uns und das ist auch ganz gut so.
Ich habe ja schon gesagt, ich habe sie zu Hause besucht, von daher habe ich ja da rumgeschaut und ich habe ein großes Plakat gesehen und da steht drauf, Kinder mit Down-Syndrom nerven, wie jedes andere Kind eben auch. Das haben Sie das gerade schon so gesagt. Also so das, was andere Eltern haben, dass sie denken, oh, der wird nie alleine leben können oder wie regeln wir das, wenn wir älter werden? Also es ist ja nicht nur, wenn Sie sagen, ich glaube gerne, ich finde, es gibt ja auch ganz zauberhafte Bücher über Kinder mit Down-Syndrom von der Conny Wenck, wo strahlende Kinder und strahlende Eltern abgebildet sind. Und wo es auch immer mehr Mütter gibt, die sagen, wenn ohne diese Bildbände gäbe es unser Kind nicht. Also wenn ich das nicht gesehen hätte, dass man damit so glücklich sein kann, gäbe es unser Kind nicht. Gibt es gar nichts, wo Sie sagen, das ist für uns schwieriger, auch nicht mit dem Blick in die Zukunft?
Wir machen uns vielleicht ein paar mehr Gedanken. Es war die Frage, wo geht er in den Kindergarten? Da haben wir es eben geschafft, dass er in den ganz normalen Kindergarten gegangen ist, wo die anderen 3 Kinder auch drauf waren, dank der Stadt, dank dem Landschaftsverband, dank den Erzieherinnen da. Dann war es die Frage, auf welche Schule geht er, dass er nicht schon wieder nach 4 Jahren wechseln muss. Da haben wir eben die Johannesschule in Bonn gefunden, wo er 12 Jahre drauf sein kann, wo er, wenn er sich super entwickelt, sogar den Hauptschulabschluss machen könnte oder so. Das weiß man ja alles am Anfang nicht und weiß man auch jetzt noch nicht, wie weit es gehen kann. Das sind einfach, man beschäftigt sich vielleicht ein bisschen mehr damit, aber unser Ziel ist auf jeden Fall, und das werden wir auch erreichen, da bin ich ganz sicher, dass er alleine leben kann und dass er nicht sein Leben lang an unserem Rockzipfel hängt, sondern selbstbestimmt leben kann, meinetwegen in einer betreuten WG oder wie auch immer.
Mhm. Da hat sich viel geändert. Also ich weiß von Kindern mit Down-Syndrom, die Abschlüsse gemacht haben, die Hochschulabschlüsse gemacht haben, also ist da einfach so viel mehr Förderung? Ist da ein anderer Blick? Wie kommt das, Kinder mit Down-Syndrom, die Führerschein machen? Also die einfach tatsächlich also auch ein sehr viel selbstbestimmteres Leben nochmal haben, als in einer betreuten WG zu wohnen?
Es gibt da ganz verschiedene Ausprägungen von Down-Syndrom und es gibt welche, die auch wirklich gar nicht sprechen, auch mit der Bewegung womöglich Schwierigkeiten haben. Aber Tobias kann rechnen, kann schreiben, kann lesen. Also das entwickelt sich wirklich gut, langsamer als andere, als seine gleichaltrigen Kinder. Aber das ist einfach ein bisschen langsamer, aber schön. Es macht Spaß, ihn zu begleiten und ihn zu fördern.
Wie begegnet Ihnen denn die Umwelt? Also ich erlebe es immer häufiger, dass Menschen sagen, ja, das muss aber doch nicht sein. Heute muss das doch nicht mehr sein.
Das stimmt, das muss nicht sein, aber wir wollten das so. Hm. Das ist eigentlich sehr offen. Unsere Bekannten in der Siedlung oder wo wir auch immer mit Tobias sind, gehen offen mit Tobias um, merken auch, wie wir mit ihm umgehen und das wird ganz normal als Teil dieser Familie anerkannt und gesehen.
Also Sie haben diesen Vorwurf noch nicht gehört?
Nein, also
weil das ist es dann ja immer geworden, ein Vorwurf.
Letztlich ist es vorwurfsvoll dann auch gemeint, dass es ja nicht nötig ist, aber das haben wir, glaube ich, nicht gehört, nee.
Im Domradio die Sendung Menschen. Heute mit Manfred Losen, der eine bayerische Kindheit hatte in den 60er Jahren. Manfred Losen, bayerische Kindheit in den 60er Jahren, geht eigentlich nur zusammen mit katholisch.
Stimmt.
Das Das war auch so. Es gab dann eine Zeit, es gab auch einen guten Pfarrer in der Jugendzeit, aber so mit 15 bis 20 war das irgendwie alles nicht so wichtig. Aber heute, haben Sie gesagt, sind Sie Presbyter. Da muss ja was passiert sein dazwischen.
Stimmt, ja. Ich war eigentlich sehr zufrieden und sehr zu Hause in der katholischen Kirche, war in Porzwan und bin da noch, hatte Kommunion und Firmung. Und dann während des Studiums bin ich dann aus der katholischen Kirche ausgetreten, als Uta Ranke-Heinemann die Lehrerlaubnis entzogen bekommen hat.
Das war der Grund zu sagen, das möchte ich nicht mehr, aber das ist ja, das eine ist eine Kirche hinter sich zu lassen, das andere ist Gott hinter sich zu lassen. Und Sie wären ja heute nicht Presbyter, wenn Ihnen Gott nicht wichtig geworden ist wieder.
Ja, also letztlich waren dann auch die Kinder natürlich entscheidend. Meine Frau war immer schon evangelisch und als die Kinder dann kamen, bin ich evangelisch geworden und die Kinder sind dann auch getauft worden. Gott ist mir insofern wichtig, als das so für mich, ja, Natur ist für mich Gott oder Gott ist in allem drin, auch in der Natur, in den Mitmenschen. Also ich erzähle immer ganz gerne aus Island, das war einfach so sensationell. Wir waren dreimal in Island und da kommt ganz viel Schnee im Winter runter, klar. Und dann läuft der so langsam schmelzend den Berg runter und alles wird dadurch grün. Und wenn der Schnee dann weg ist, ist immer noch alles grün, weil ja immer noch ein bisschen Wasser in den Bergen drin ist. Und dann, wenn oben der Schnee weg ist, dann ist wieder Winter, dann kommt der neue Schnee. Und es bleibt immer ein Kreislauf und es funktioniert alles wunderbar. Das kann sich kein Mensch ausdenken, das muss gemacht sein.
Okay, also es hat viel mit Natur zu tun. Also Sie haben es auch mal so erzählt, dass es einfach eine unfassliche Schönheit ist, dass auch diese Schönheit sich kein Mensch ausdenken kann.
Ja, also die Welt ist einfach so schön und die Natur ist so schön, das ist einfach nur mit Evolution, glaube ich, kaum zu erklären.
Das heißt, es gibt so einen krassen Widerspruch. Also Sie haben uns den Text mitgebracht zur vollen Stunde. Da ging es darum, ja, dass es unglaublich ungerecht verteilt ist, unsere Nahrung. Und das heißt, die Menschen machen aus diesem unglaublich schönen einen ganz schrecklichen Platz, wo so viel Ungerechtigkeit ist. Also Sie haben ein hohes Vertrauen in die Natur und wenig Vertrauen in die Menschen, die diesen Platz so, ja, zu so einem Ort von Leid und Kummer und Ungerechtigkeit und Hunger und Krankheit machen.
Ich sehe, dass sie ganz viel falsch machen, aber ich sehe auch ganz viele Initiativen, die es richtig machen und wünsche mir, dass da einfach mehr Kraft reinkommt und dass die mehr zu sagen haben künftig, dass wir eben eine bessere Welt hinkriegen.
Wie ist das denn, gehören Sie zu einer Generation, die von den jetzt jungen Menschen oft belächelt wird? Ich habe das schon gesagt, als wir über diese Sendung anfangs gesprochen haben, das Wort Gutmensch hat es geschafft, ein Schimpfwort zu werden. Und es sind ja wirklich oft Menschen wie Sie, die sich einfach bemühen, das was Gutes zu tun, dass das nicht immer gut ist, geschenkt. Das ist natürlich so, nichts von dem, was wir machen, ist immer gut oder immer aus reiner Motivation oder so. Wenn Sie auf die Jüngeren gucken, haben Sie denn da Hoffnung? Weil die haben dieses Schimpfwort ja erfunden von den Gutmenschen.
Hoffnung habe ich schon. Ich sehe schon auch, dass immer mehr Egoismus oder ganz oft Egoismus ganz wichtig ist. Aber ich sehe schon auch die Leute, die auch an andere denken und denen es wirklich nur selbst gut geht, wenn es auch anderen gut geht, die ein Gewissen haben. Und letztlich ist das das Entscheidende. Wenn man mit gutem Gewissen leben kann, dann oder leben will, dann kann man eigentlich nur die Welt verändern wollen.
Sie haben, also ich habe Sie eingeladen, so haben wir die Sendung auch genannt und es geht doch, weil ich einfach finde, dass Sie ungewöhnlich konsequent und ungewöhnlich entschieden leben, damit die Welt besser wird und Ihre eigenen Belange sehr zurückstellen dafür. Bringen Sie das irgendwie in Verbindung mit Gott?
Ich weiß nicht, ob ich meine eigenen Belange zurückstelle, das würde ich jetzt mal in Frage stellen.
Ihre eigenen Bequemlichkeiten schon.
Bequemlichkeit, okay, aber mir geht es ja gut dabei und es kann einem gar nicht besser gehen, behaupte ich. Ob das mit Gott zu tun hat, ich glaube, dass dieses grundsätzliche Vertrauen, was ich habe in die Welt, in mich, dass es schon gehen wird und dass diese Welt besser werden wird, das ist so ein Grundvertrauen, was sicher mit Gott zu tun hat.
Was wünschen Sie sich? Was soll noch passieren in Ihrem Leben, außer dass Sie die Nummer 1 werden in der Bayern-Mitgliedschaft? Okay, das schenken wir uns jetzt mal, die Bayern, bitte, danke.
Es gibt auch wichtigere Sachen als das hätte ich jetzt auch nicht geantwortet. Was wünsche ich mir? Letztlich, dass wir alle uns viel häufiger sagen, das habe ich mir angewöhnt, wie gut es uns eigentlich geht. Wir meckern immer ganz viel, wenn es uns schlecht geht, Aber wenn es uns richtig gut geht, dann sollten wir auch mal sagen, vielleicht sogar Danke sagen, auf jeden Fall uns mal klar machen, verdammt nochmal, uns geht's wirklich gut.
Okay, dann wünsche ich Ihnen, dass das immer mehr Menschen sagen. Und nachdem wir jetzt hier im Radio darüber gesprochen haben, ist das ja vielleicht auch leichter, wenn man Ihnen zugehört hat und weiß, wie entspannt das gehen kann, 4 Kinder zu haben, aber kein Auto und naja, sich einfach darauf einstellt, ein etwas unbequemeres, aber mir scheint sehr glückliches Leben zu haben.
So sehe ich das, ja.
Manfred Losen, alles Gute, vielen Dank, dass Sie heute nicht nach Aschaffenburg für uns gefahren sind, sondern hier geblieben sind. Danke Ihnen zu Hause fürs Zuhören und ich hoffe, dass Ihnen dieses entspannte Beispiel unseres Gastes heute vielleicht einfach entspannt, oft inspiriert, um zu sagen, die ein oder andere Bequemlichkeit kann ich vielleicht auch lassen, um dadurch selber ein Stückchen glücklicher, zufriedener, weil ein besseres Gewissen zu haben und gleichzeitig an einer anderen Welt mitzuarbeiten. Das wünsche ich mir. Am Mikrofon war Angela Krumpen. Machen Sie es gut.